SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
101 Kurzgeschichten von Autorinnen der literarischen Moderne hat die Literaturkritikerin Sandra Kegel zusammengetragen. Letztes Jahr ist die gigantische Sammlung im Manesse Verlag unter dem Titel Prosaische Passionen erschienen. 7 Geschichten haben wir im April daraus gelesen, in dieser Woche folgen weitere 6. Den Anfang macht, eine der wenigen Ausnahmen, keine Kurzgeschichte, sondern ein Auszug aus der Erzählung von Sonjetschka, der russischen Autorin Marina Svetajewa. Es liest Josefine Köhler. Im Anschluss daran hören Sie die Kurzgeschichte Geburt der US-Amerikanerin Anais Nin. Sie wird gelesen von Katrin Hildebrandt.
Marina Svetajewa. Nie geküsst. Sonjetschka lebte im Sessel. In einem tiefen, urigen, grünen Sessel. Einem gewaltigen grünen Sessel, der sie wie ein Wald umschloss, umfing und umschlang. Sonjetschka lebte im grünen Gesträuch dieses Sessels. Der Sessel stand vom Fenster, am Ufer der Moskwa, umschlossen von Breiten und Brachen. In ihm weinte sie sich über Jura aus, in ihm las sie meine Briefe, in ihm schrieb sie mir ihre, in ihm lernte sie ihre Rollen. In ihm knapperte sie grüblerisch knusprige Kanten, in ihm, da schlummerte sie zu ihrer eigenen Überraschung ein, schlummerte nach all den Tränen und Briefen, verschlief in ihm alle Juras und Wachtangs und Wachtankovs. C'était son lit, son nid, sa niche. Zu Sonjetschka ging es leicht den Berg hinunter, ging es unter dem Lärm des Wehrs vorbei an einem schiefen Zaun mit einem Schriftzug, schiefer noch als dessen Latten. Ich sorge für Schönschrift. Das 1919. Als ob wir keine anderen Sorgen hätten. Und dann, was für Buchstaben. Das also ist ihr Haus. In dem Haus der Sessel. In dem Sessel Sonjetschka. Die Füße untergeschlagen, als träte Wasser über. Pass auf, gleich schwappt es hoch. Die Füße heruntergesprungen, die Arme mir entgegen. Marina, was für ein Glück! Fürsorglich lädt sie meinen Korb und meine Schultertasche ab. Sonjetschka brauche ich nicht erst davon zu überzeugen, mich nicht in den Sessel zu pflanzen. Sie weiß um die Sturheit meines Gemüts, meiner Gepflogenheiten. Ich setze mich ins Fenster. Sein Sims ist tief und breit. Dahinter die Freiheit. Hinter mir die Freiheit. Vor mir die Liebe. Marina, heute war ich in der Frühmesse und habe wieder so geweint. Sie zählt sachlich ab, indem sie einen Finger nach dem anderen zur Faust schließt. Jura liebt mich nicht. Wachtang Levanowitsch liebt mich nicht. Jewgeni Bagrationowitsch liebt mich nicht. Dabei könnte er wenigstens als Tochter. Schließlich bin ich eine Jewgenjewna. Im Theater liebt man mich nicht. Und was ist mit mir? Oh, sie? Marina, sie werden mich immer lieben. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil sie es niemals schaffen werden, sich von mir zu entlieben. Aber Jura, er hat das längst geschafft, weil ich meinerseits es nicht geschafft habe, zu sterben. Lieben, lieben. Was hat sie sich eigentlich gedacht, wenn sie ständig sagte, lieben, lieben? Das bringt mich auf einen Soldaten der ehemaligen Leibgarde des Zaren, der mir von seiner Fahnenrettung erzählt hat. Was haben Sie empfunden, als Sie diese Fahne gerettet haben?
Nichts. Es gibt die Fahne und es gibt das Regiment. Ohne Fahne kein Regiment.
Es gibt die Liebe und es gibt das Leben. Ohne Liebe. Sonjetschkas Lieben war ihr Sein. Ihr Nichtsein anderswo ihre Erfüllung. Sie knollte sich zusammen, machte sich klein, das Gesicht hinter Haaren verborgen, hinter Händen und Tränen, versteckte sich vor sich selbst, vor allem. Oder wie unsere Kinderfrau Natka aus Wladimir über meine Tochter Irina gesagt hat, sie vernestelt sich. Und neben, über, unter ihr nichts als des Sessels Wasser, Wald und Wipfel. Allein wie sie sich in ihn hineinruderte, sich in ihn hineinschmiegte, zeigte, dass jemand sie unbedingt in seinen starken, endlosen, liebenden Vatersarmen halten musste. Ein Sessel ist doch immer ein Vater. An Sonjatschka im Sessel, da zeigte sich das ganze Liebendhafte ihres Naturells. Naturell stammt aus ihrem Wortschatz. Ein veraltet, seltsames Wort, regelrecht aus ihrem Dickens übersetzt. Denn sie schmiegte sich in den Sessel nicht wie die Katze in den Samt, sondern wie Leben in Leben. Aber ja, sie saß auf seinem Schoß. Um sie ein wenig umzulenken, von Jura abzulenken, schildere und bebildere ich ihr, wie Alja und ich gestern zu den Sperlingsbergen spaziert sind, wie ich mitten auf der Eisenbahnbrücke durch die Eisengitter das Wasser erblicke, mich aus lauter Angst setze und wie Alja meine Angst sofort mit einer frei erfundenen Geschichte wegfabuliert. Die Brücke ist gerade geborsten und wir sind zusammen mit ihr ins Wasser gestürzt. Aber wir sind nicht ertrunken, weil uns in allerletzter Minute Engel geholfen haben. Und geholfen haben sie uns nur, weil sie in allerletzter Minute erkannt haben, dass die Dame mit der Soldatentasche über der Schulter eine Dichterin ist. Und das Mädchen mit den Offiziersknöpfen ihre Tochter. Und wie uns die Engel zum Jahrmarkt getragen haben. Und wir dann mit ihnen Karussell gefahren sind. Sie, Marina, mit ihrem Engel auf dem Löwen. Ich mit meinem auf dem Widder. Und wie uns diese Engel dann in die Boris- und Kleppgasse getragen haben und bei uns geblieben sind, um für immer mit uns zusammenzuleben. Und wie sie unseren Ofen geheizt und für uns Holz stibitzt haben. Denn diese Engel waren keine Engel, sondern... Ach was, Marina, Sie wissen ganz genau, was das für Engel waren. Und wie ich dann mit Aljas und der Engelhilfe tatsächlich über die Brücke gelangt bin und wir tatsächlich Karussell gefahren sind. Ich auf dem Löwen... Sie auf dem Widder. Und wie ich ihr ruckzuck als Belohnung für die gelungene Überquerung der Brücke an einem Stand einen himbeerfarbenen Gelatinewürfel kaufe. Und wie sie diesen so andachtsvoll isst, als wäre er eine Hostie. Und wie uns dann keine Engel über den Fluss bringen, sondern zwei kräftige Männer in roten Hemden. Wobei sie in einem von beiden ihren angehimmelten Pukatschow aus der Hauptmannstochter erkannte. Und so weiter und so fort. Bis Sonjatschka sich erhellte. Bis sie lachte und leuchtete. Ich habe einmal in der Provinz gespielt, Marina. Und Sommer in der Provinz, das heißt Jahrmarkt. Und wenn irgendwo Kirmes ist, dann ist es um mich geschehen. Selbst bei einer ganz bescheidenen, mit rosafarbenen Hähnen und kleinen Hufschmieden aus Holz. Auch ich, meinerseits, habe mir ein Tuch umgebunden, ein rosarotes. Kaum zugeknotet war da schon das Gefühl, damit auf die Welt gekommen zu sein. Aber das Gefühl habe ich in allem. Bei allem. Beim Kopftuch oder beim großen weißen Hut meiner Schwestern. Manchmal denke ich, setz dir doch mal eine Krone auf. Aber nein, die würde runterfallen. Denn ich habe einen furchtbar kleinen Kopf. Lachhaft klein. Nein, nein, sagen Sie nichts. Das sind alles Haare. Aber rasieren Sie mich mal. Glauben Sie mir, nichts bleibt dann von mir übrig. Marina, würden Sie mich auch kahl rasiert lieben? Ach, eigentlich tun Sie das ja schon, kahl rasiert. Denn vor Ihnen ist ja jeder rasiert. Vor Ihnen ist sogar Jurotschka rasiert. Nein, nur der halbe Kopf, der ist rasiert, wie bei einem Häftling. Ach, Marina, rede ich nicht furchtbar schrecklich viel, unanständig viel und gleich immer über alles auch noch gleich? Sie wissen doch, dass ich nicht eine Minute nicht reden möchte, selbst wenn ich weine nicht. Ich weine, schluchze laut, fange aber von selbst zu reden an. Sogar im Schlaf rede ich rund um die Uhr. Ich streite, erzähle, beweise, klipp, klapp, wie Wasser über Steine. Reiner Unsinn. Ha, Marina, niemand hört mir zu, nur Sie. Ach, Marina. Der erste Mensch, in den ich mich verliebt habe, er war viel älter als ich, mehr als doppelt so alt, und er hatte schon zwei erwachsene Kinder, auch deswegen habe ich ihn geliebt. Außerdem war er sehr nachsichtig, hat nie geschimpft, aber selbst er hat mir im Scherz oft vorgeworfen, ach Sonja, verstehen Sie wirklich nicht, dass es Minuten gibt, in denen man nicht reden muss? Aber ich plapperte weiter, hörte nicht auf, redete ständig. Die ganze Zeit über flog mir etwas in den Kopf, alles auf einmal und ganz Unterschiedliches. Manchmal bedauere ich wirklich, dass ich nicht im Chor reden kann. Ach, Marina, jetzt habe ich mich glatt bis zum Bauchredner vorgeredet. Oh ja, sie redete furchtbar schrecklich viel. Wenn, dann galt für sie die Wendung, die die Zarin in ihren Briefen aus Tobolsk so gern benutzte. Die Kinder plappern wie ein Wasserfall. Also, zurück zu diesem Jahrmarkt.
Ich schlendere mit meinem Tuch los und da sehe ich in meinem Tuchgefühl eine korpulente Frau. Regelrecht ein Reff, eine echte Fregatte. In einem kurzen, himbeerroten Rock mit Pailletten, die vor einem Leierkasten tanzt. Den dreht ein Beamter. Kein Junger mehr. Grünblass, mit roter Nase und Kokarde. Dazu die Nase, eine zweite Kokarde. Ein Blick und ich habe furchtbares Mitleid mit ihm. Der arme Mann. Bestimmt hat man ihn wegen Trunkenheit aus dem Amt gejagt, sodass er aus Hunger. Aber nein, Marina, von wegen. Alles nur aus Liebe. Vor 10 Jahren hat er sie in seiner Stadt auf dem Jahrmarkt gesehen. Und sie war damals jung und schlank und ganz bestimmt furchtbar betörend. Er hat sich auf der Stelle in sie verliebt, sie sich aber nicht in ihn, denn sie war ja schon mit dem Bauchredner verheiratet. Und von früh morgens an drückte er sich dann auf dem Jahrmarkt herum und als der Jahrmarkt weiterzog, da zog er mit. Und er zog ihr überall hin nach. Und aus dem Amt, da jagte man ihn fort und deshalb drehte er den Leierkasten. Und den drehte er so seine 10 Jährchen. Und dabei bemerkte er nicht, dass sie aus dem Leim ging und schon gar nicht mehr schön war, sondern schrecklich aussah. Ich glaube, würde er nur eine Sekunde nicht gedreht haben, dann hätte er auf der Stelle alles durchschaut und wäre tot umgefallen. Und dann, Marina, habe ich etwas Furchtbares angestellt. Diese Frau, die hat ihn doch nie geküsst. Denn wenn sie das nur einmal getan hätte, dann hätte er ja aufgehört zu drehen. Denn bei ihm drehte sich doch alles um diesen Kuss. Marina, vor aller Augen hab ich ihn, ich bin zu ihm gegangen, mit hämmerndem Herzen. Seien Sie mir bitte nicht böse, aber ich kenne Ihre Geschichte. Alles haben Sie wegen dieser Liebe aufgegeben und weil ich selbst ganz genauso bin. Und dann habe ich ihn vor aller Augen geküsst, auf den Mund.
Marina,
stellen Sie sich das nur vor. Ich musste mich zwingen. Ich wollte das eigentlich überhaupt nicht. Und es war ja peinlich und schrecklich. Für ihn schrecklich, für sie schrecklich. Und ich wollte es einfach nicht. Aber dann habe ich mir gesagt, morgen zieht der Jahrmarkt weiter. Das erstens. Heute ist die letzte Gelegenheit. Das zweitens. Ihn hat in seinem ganzen Leben noch nie jemand geküsst. Das drittens. Und es wird ihn auch nie jemand küssen. Das viertens. Und du behauptest doch immer, dass für dich nichts mehr zählt als die Liebe. Das fünftens. Dann beweise es. Das sechstens. Und so, Marina, zu Befehl und ihn geküsst. Es war der einzige heikle Kuss in meinem ganzen Leben. Aber hätte ich ihn nicht geküsst, dann hätte ich mich nie wieder getraut, die Julia zu spielen.
Und er?
Er?
Sie lacht fröhlich.
Er steht da wie vom Donner gerührt, dieser Jewgeni. Ich habe ihn nicht einmal angesehen. Und ohne mich umzudrehen, bin ich gegangen. Wahrscheinlich steht er immer noch da. 10 Jahre. 10 Jahre voller staubiger Plätze und betrunkener Männer. Aber sie hat ihn nie geküsst.
Anais Nin. Geburt. Das Kind, sagte der Arzt, ist tot. Ich lag auf einem Tisch. Es war kein Platz, um meine Beine auszustrecken. Ich musste sie angewinkelt halten. 2 Schwestern beugten sich über mich. Vor mir stand der Arzt, der das Gesicht einer Frau hatte und dessen Augen vor Verärgerung und Besorgnis hervorquollen. 2 Stunden lang hatte ich mich mit aller Kraft bemüht. Das Kind in mir war 6 Monate alt, und doch war es zu groß für mich. Ich war erschöpft. Meine Venen schwollen von den Anstrengungen an. Ich hatte mit meinem ganzen Sein gepresst. Hatte gepresst, als wünschte ich, dieses Kind aus meinem Körper hinaus und in eine andere Welt zu stoßen. Pressen Sie! Pressen Sie mit all Ihrer Kraft! Presste ich mit all meiner Kraft? Wirklich mit all meiner Kraft? Nein. Ein Teil von mir wollte das Kind nicht hinauspressen. Der Arzt wusste das. Darum war er verärgert, rätselhaft wütend. Er wusste es. Ein Teil in mir blieb passiv, wollte niemanden hinauspressen, Auch nicht dieses tote Fragment meiner selbst. Hinaus in die Kälte, hinaus aus mir. Alles in mir, das ich entschieden hatte zu halten, zu wiegen, zu umarmen, zu lieben, alles in mir, das trug, bewahrte und beschützte. Alles in mir, das die ganze Welt in leidenschaftlicher Zärtlichkeit gefangen hielt, wollte das Kind nicht hinauspressen, obwohl es in mir gestorben war. Obwohl es mein Leben bedrohte, konnte ich das Fragment eines Lebens nicht wie einen Teil der Vergangenheit herausbrechen, herausreißen, heraustrennen, aufgeben, mich öffnen, erweitern und nachgeben. Etwas in mir rebellierte dagegen, das Kind oder was immer es war, hinauszupressen, hinaus in die Kälte, um von fremden Händen ergriffen zu werden, an fremden Orten begraben zu werden, verloren zu sein, verloren, verloren. Der Arzt, er wusste es. Wenige Stunden zuvor bewunderte er mich noch, half er mir. Jetzt war er zornig. Und ich war dunkelrot vor Wut auf den Teil in mir, der sich weigerte zu pressen, zu trennen und zu verlieren. Pressen Sie! Pressen Sie! Pressen Sie mit all Ihrer Kraft! Ich presste, voll Zorn, voll Verzweiflung, voll Raserei, mit dem Gefühl, beim Pressen sterben zu müssen. Presste, als fühlte ich den Tod herannahen. Ich meinte, alles herauszupressen, meine Seele und all das Blut, das sie umgab, und die Gefühle, die mein Herz strangulierten. Ich glaubte, dass mein Körper sich öffnen und Rauch aufsteigen und ich das letzte Schneiden des Todes spüren würde. Die Krankenschwestern beugten sich über mich und unterhielten sich, während ich ausruhte. Dann presste ich wieder, bis ich meine Knochen knacken hörte, bis meine Venen schwollen. Ich kniff meine Augen so fest zu, dass ich Blitze sah und purpurfarbene Wellen. In meinen Ohren tobte ein Dröhnen, ein Trommeln, als würde das Trommelfell platzen. Ich biss so fest auf meine Lippen, dass sie bluteten. Meine Beine schienen unglaublich schwer zu werden, wie Marmorsäulen, wie riesige Marmorsäulen, die meinen Körper zermalmten. Ich bat jemanden, sie zu halten. Die Schwester legte ihr Knie auf meinen Bauch und rief: »Pressen! Pressen! Pressen!« Ihre Schweißtropfen fielen auf mich herab. Der Arzt schritt ärgerlich auf und ab, wütend und ungeduldig. »Sollen wir die ganze Nacht hier verbringen? Es dauert jetzt schon 3 Stunden.« Der Kopf war zu sehen, aber ich war ohnmächtig geworden. Alles war blau und dann schwarz. Die Instrumente glitzerten vor meinen Augen, in meinen Ohren wurden Messer geschliffen. Eis und Schweigen. Dann hörte ich Stimmen. Zunächst sprachen sie zu schnell, um verständlich zu sein. Ein Vorhang teilte sich, die Stimmen überschlugen sich, strömten schnell wie ein Wasserfall, glitzerten und schnitten in meine Ohren. Der Tisch rollte sanft, rollte. Die Frauen lagen in der Luft, Köpfe. Köpfe hingen dort, wo die riesigen weißen Lampen aufgehängt waren. Der Arzt ging noch immer auf und ab. Die Lampen bewegten sich, die Köpfe kamen näher, ganz nah. Und die Worte wurden langsamer. Sie lachten. Eine Schwester sagte: »Als ich mein erstes Kind bekam, wurde ich in Stücke gerissen. Ich musste zusammengenäht werden. Dann bekam ich wieder eins, musste zusammengenäht werden, bekam noch eins.« Die andere Schwester erzählte: »Meine glitten wie ein Brief durch einen Briefkastenschlitz. Aber dann kam die Nachgeburt nicht raus. Kam die Nachgeburt nicht raus. Raus. Raus.« Warum wiederholten sie sich ständig? Drehten sich die Lampen? Waren die Schritte des Arztes so schnell, so schnell? »Sie kann nicht mehr pressen. Im 6. Monat hilft die Natur nicht nach. Sie muss noch eine neue Spritze bekommen.« Ich fühlte den Einstich der Nadel. Die Lampen standen still. Das Eis und das Blau, die mich umgaben, drangen in meine Venen. Mein Herz schlug wild. Die Schwestern unterhielten sich weiter. »Das Baby von Frau Ellen der letzten Woche. Wer hätte gedacht, dass sie zu eng sein würde? Eine große Frau wie sie, eine große Frau wie sie, eine große Frau wie sie. Die Worte drehten sich wie auf einer Schallplatte. Sie redeten, redeten, redeten. Bitte halten Sie meine Beine. 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 Ich bin wieder so weit. Beim Zurückwerfen meines Kopfes kann ich die Uhr sehen. Ich habe stundenlang gekämpft. Es wäre besser zu sterben. Warum bin ich am Leben und kämpfe so verzweifelt? Ich konnte mich nicht daran erinnern, warum ich noch leben wollte. Ich konnte mich an nichts erinnern. Alles war Blut und Schmerzen. Ich muss pressen. Ich muss pressen. Das ist ein schwarzer, unbeweglicher Punkt in der Ewigkeit. Am Ende eines langen, dunklen Tunnels. Ich muss pressen. Eine Stimme sagt, pressen, pressen, pressen. Ein Knie liegt auf meinem Bauch und der Marmor meiner Beine zermalmt mich. Und der Kopf ist so groß. Und ich muss pressen. Presse ich? Oder sterbe ich? Das Licht dort oben, das riesige, runde, blendend weiße Licht trinkt mich. Es trinkt mich langsam, atmet mich in den Raum. Wenn ich nicht meine Augen schließe, wird es mich ganz und gar auftrinken. Ich versickere nach oben in langen, eisigen Fäden. Ich bin zu leicht, und doch ist auch im Innern ein Feuer. Die Nerven sind verzerrt in diesem langen Tunnel, der mich einsaugt. Gibt es kein Ausruhen. Presse ich mich aus dem Tunnel? Wird das Kind aus mir herausgepresst? Trinkt mich das Licht? Sterbe ich? Das Eis in den Venen, das Knacken der Knochen, dieses Pressen in Dunkelheit mit einem Lichtstreif in den Augen wie die Schneide eines Messers. Das Gefühl eines Messers, das ins Fleisch schneidet. Irgendwo zerreißt das Fleisch, als habe es eine Flamme durchgebrannt. Mein Fleisch zerreißt irgendwo und Blut fließt. Ich presse in der Dunkelheit, in völliger Dunkelheit. Ich presse, bis sich meine Augen öffnen und ich den Arzt sehe, der ein langes Instrument hält, das er in mich hineinstößt. Der Schmerz lässt mich aufschreien, das langgezogene Heulen eines Tieres. Das wird sie dazu bringen, zu pressen, sagt er zu der Schwester. Aber es bewirkt nichts. Es lähmt mich vor Schmerzen. Er will es noch einmal tun. Wütend richte ich mich auf und schreie ihn an. Wagen Sie das nicht noch einmal! Wagen Sie es nicht! Das Feuer meines Zorns wärmt mich. Eis und Schmerzen schmelzen in der Wut. Mein Instinkt sagt mir, dass es unnötig war, was er getan hat. Und dass er es getan hat, weil er in Rage ist. Weil die Zeiger der Uhr sich drehen. Die Morgendämmerung hereinbricht, das Kind nicht herauskommt, meine Kräfte nachlassen und die Injektion die Wehen nicht auslöst. Ich sehe zu dem Arzt hin, der erregt auf und ab geht oder sich hinunterbeugt und den Kopf betrachtet, der kaum sichtbar ist. Er wirkt verwirrt, als stünde er vor einem Naturgeheimnis, verwirrt von diesem Kampf. Er will mit seinen Instrumenten eingreifen, während ich mit der Natur kämpfe, mit mir. Mit meinem Kind, mit der Bedeutung, die ich allem verliehen habe, mit meinem Verlangen zu geben und zu halten und zu behalten und zu verlieren, zu leben und zu sterben. Kein Instrument kann mir helfen. Seine Augen blicken zornig. Am liebsten würde er ein Messer nehmen. Er muss zusehen und warten. Die ganze Zeit über versuche ich, mich daran zu erinnern, weshalb ich leben möchte. Ich bin nur Schmerz und habe keine Erinnerung. Die Lampe hat aufgehört, mich zu trinken. Ich bin zu erschöpft, um mich zum Licht zu drehen oder meinen Kopf zu wenden und auf die Uhr zu sehen. In meinem Körper brennen Feuer. Ich werde gemartert. Das Fleisch ist Schmerz. Das Kind ist kein Kind, sondern ein Dämon, der mich würgt. Der Dämon liegt träge am Tor meines Schoßes, blockiert das Leben, und ich kann mich nicht von ihm befreien. Die Schwestern beginnen sich wieder zu unterhalten. Ich sage, Lassen Sie mich allein. Ich lege meine beiden Hände auf meinen Bauch und trommle ganz behutsam mit den Fingerspitzen. Trommle, 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 trommle. In Kreisen auf meinem Bauch. Ganz behutsam. Mit offenen Augen erfüllt von gelassener Ruhe. Der Arzt nähert sich und auf seinem Gesicht zeigt sich Erstaunen. Die Schwestern schweigen. Trommeln, 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 trommeln. In behutsamen Kreisen. In behutsamen, ruhigen Kreisen. Trommeln wie Eingeborene. Das Mysterium. Die Augen sind offen, die Nerven beginnen zu vibrieren. Eine geheimnisvolle Erregung. Ich höre das Ticken der Uhr. Unerbittlich, losgelöst. Die kleinen Nerven erwachen, bewegen sich. Aber meine Hände sind so müde, sie werden herabfallen. Mein Schoß bewegt, erweitert sich. Trommeln, 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 trommeln. Ich bin bereit. Die Schwester presst ihr Knie auf meinen Bauch. In meine Augen tritt Blut, ein Tunnel. Ich presse meine Kraft in diesen Tunnel hinein, beiße auf meine Lippen und presse. Feuer, Fleisch zerreißt. Keine Luft. Aus dem Tunnel hinaus, mein ganzes Blut fließt hinaus. Pressen, pressen, pressen. Es kommt, es kommt, es kommt. Ich fühle das Schlüpfrige, die plötzliche Befreiung, die Last ist weg. Dunkelheit. Ich höre Stimmen. Ich öffne meine Augen. Ich höre sie sagen. Es war ein kleines Mädchen. Besser, wir zeigen es ihr nicht. All meine Kraft kehrt zurück. Ich richte mich auf. Der Arzt ruft. Nicht aufrichten. Zeigen Sie mir das Kind. Zeigen Sie es nicht, sagt die Schwester. Es ist nicht gut für Sie. Die Schwester versucht, mich wieder zum Liegen zu bringen. Mein Herz schlägt so laut, dass ich kaum hören kann, wie ich wiederhole. Zeigen Sie es mir. Der Arzt hält es hoch. Es ist dunkel und klein, wie ein winziger Mann. Aber es ist ein kleines Mädchen. Es hat lange Wimpern über seinen geschlossenen Augen und ist vollkommen entwickelt. Das Fruchtwasser lässt es glitzern.